ein kleiner Disclaimer zu nun folgenden Sendung. Ich sitze gerade im Auto und werde jetzt gleich für dich ein paar Impulse aufnehmen, die ich so in meinem Kopf habe, die ich auch gesammelt habe. Ich freue mich da auch sehr drauf. Aber ich habe gerade Covid, ich habe noch ein bisschen Fieber und ich sitze im Auto, weil ich meine Krankschreibung abgeben muss. Besser gesagt, ich muss meine Krankenkassenkarte beim Arzt einwerfen, um die Krankschreibung zu bekommen. Ich werde am Ende, das weiß ich jetzt schon, sehr viele Huster rausschneiden müssen und andere Geräusche, die man nicht hören möchte, wenn jemand eine fette Erkältung hat. Also so fühlt es sich halt an wie eine richtig bitterböse Erkältung oder eine Grippe oder so mit Gliederschmerzen. All diese Dinge will heißen, ich möchte mich unbedingt bei dir melden. Deswegen hast du diese Sendung jetzt auf den Ohren. Wenn ich nicht alles rausgeschnitten bekomme, zwischendurch dich mal anhust oder so, sei dir versichert, ich hatte die Hand vom Mund und habe ein bisschen Güte damit. Ich werde versuchen, so viel dann rumzuschrauben gleich zu Hause, dass du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, in der Krankenstation zu sitzen. Aber du weißt, was ich meine. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Sendung. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist so eine To-Go- oder To-Drive-Sendung. Ich habe das Mikrofon so befestigt, dass ich nicht gestört werde, dass ich gut fahren kann, dass ich aber auch gut mit dir sprechen kann. Das ist ein Ort, an dem ich total gerne kommuniziere. Ich habe ja auch immer schon mal von unterwegs aufgenommen. Es gab immer schöne Rückmeldungen dazu. Und ja, der Platz hinterm Lenkrad ist einer, der immer schon so ein bisschen mir zumindest, ja, korrekt so, mir immer schon so ein bisschen dazu verhilft, Klarheit zu finden. Das ist vielleicht sogar eine Parallele zur Fotografie, weil die mir da ja auch starke Hilfe gibt. Das Lenkrad wird für mich so ein Ort sein, weil ich einfach sehr, sehr lange, 18 Jahre, darauf gewartet habe, diesen Führerschein zu machen. Ich bin sehr autoaffin und war es noch viel mehr in den jungen Jahren. Und es war für mich ein absoluter Freiheitsschlag, mich ins Auto setzen zu können und einfach irgendwo hinfahren zu können, wo meine Radreifen mich nicht so schnell hingebracht haben oder wo der Bus halt entweder zu dieser Zeit oder gar nicht hinfuhr. Das war großartig für mich und ich habe so viele Kilometer auf den Landstraßen und Autobahnen verbracht und habe über mein Leben nachgedacht oder mit engen Freundinnen und Freunden über mein oder unser Leben gesprochen. So, der Klimaaspekt, das gab es da zu der Zeit noch nicht so richtig, zumindest war es nicht laut, dass jemand sagt, ja, man fahr nicht so viel oder so. Ja, deswegen melde ich mich auch gerne immer mal aus dem Auto und ich habe gerade eine Fahrt zu fahren und dachte mir, das ist ein schöner Punkt, weil auch der Inhalt dieser Sendung, mein Gedanke, mit dem ich komme, nicht zu 100% klassisch typisch ist. Deswegen finde ich aber noch interessanter. Fotografie tut gut. Ist ja ein Podcast, der irgendwie sich aus den Fotologen so raussiziert hat seinerzeit und bei dem ich immer versucht habe, diesen tut gut Faktor, diesen Persönlichkeitsentwicklungsfaktor, das, was mir in der Fotografie wirklich einen ganz, ganz persönlichen Benefit schenkt, das irgendwie nach außen zu tragen. Das zum Hauptthema zu machen, weil ich es bei den Fotologen natürlich nur einfließen lassen konnte. Und hier kann es frei fließen. Und dieser Aspekt bringt mich auch dahin, mir solche Fragen zu stellen wie heute. Aber zu der Frage muss ich ein bisschen hinleiten. Ich habe mich die Tage mit einer lieben Arbeitskollegin unterhalten, über die Fotografie, über das Podcasten, über das, was ich da tue, über die Menschen, die ich kennengelernt habe. Und wenn du mit auf einem der Freundeskreistreffen warst, dann kann es sein, dass ich gerade über dich gesprochen habe. Positiv. Und in dem Gespräch ist mir aufgefallen, wie schön das war, mit jemandem über Fotografie und über Podcasting und auch über die Fotos, einzelne Fotos, die sich so irgendwo im Netz von mir befinden, zu sprechen, mit jemandem zu sprechen, der, in dem Fall die, sonst kein tiefes fotografisches Interesse hat, zumindest kein aktives. Weil ich liebe unsere Community, ich liebe insbesondere die Leute in unserer Online-Community, ich liebe aber auch die Hörerinnen und Hörer, die ich da draußen auf der Straße treffe, auf den Messen, wenn wir irgendwie unterwegs sind oder so. Es ist einfach super, super schön, dass wir auch so viele sind. Ich liebe die Überraschungen, die da immer wieder auch kommen. Ne, manchmal ist es ja so, dass man Leute trifft, von denen man schon häufig eine Rückmeldung bekommen hat oder die man so vom Sehen aus Social Media kennt. Die Zahlen der Downloads differieren aber massiv zu denen in Social Media. Das heißt, Fotografie tut gut, trifft genau die, die dieser Podcast ja eigentlich ansprechen soll, die sich auf diese Punkte sehr stark berufen und die zum Beispiel dann häufig gar kein Social Media haben, die sich sehr, naja, wie soll man sagen, die sehr sicher im Fahrwasser sind. Das heißt nicht, dass bei Social Media nur unsichere Leute rumlaufen, aber es ist schon fast ein Statement, heutzutage kein Social Media zu haben. Und es ist sehr häufig ein ganz angenehmer Typ Mensch. Ich habe so Leute in meinem Freundeskreis, also in meinem persönlichen Freundeskreis, ich habe so Leute im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis kennen und teilweise auch lieben gelernt. Ich habe solche Leute aber auch im Arbeitskontext. Ja. Mir fällt da ein Radiologe aus dem Krankenhaus ein, damals im letzten Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, und viele andere, die einfach so eine sehr erfüllte, teilweise auch volle Alltagswelt haben, Berufswelt haben und die Fotografie dann, ich will mal sagen, relativ sanft nutzen. So. Das liebe ich. Ich liebe es, einen Blick für diese Community zu bekommen, und ich nenne auch alle Hörerinnen und Hörer, die nicht bei Social Media sind, jetzt mal Community, also auch dich, langsam zu verstehen, wer da draußen so rumläuft. Immer wieder nehmt ihr auch, tja, die Challenge an, wenn ich sage, zeigt euch mal. Weil es ist nicht immer einfach, einfach hier so eine Selbstgespräche zu führen, gerade wenn ich alleine bin und der Michael gerade nicht da ist. Das hat sich auch nie verändert. Das ist eine tolle Zeit der Reflexion, aber dennoch wäre es natürlich schön, Einblicke zu bekommen von denen, von dir, die zuhören. Einblicke zu bekommen, ja, von Menschen, wie sie im Alltag deinen Podcast mit einbauen. Weil manchmal kommen da Mails, die sind echt intensiv und wunderschön. Und ja, auch Selfies und was da so kommen kann, das ist alles wunderschön. Wovon ich aber die ganze Zeit spreche, das sind alles, wir sind alles fotografierende Fotografiefreunde. Oder die meisten von uns. Oder manche sind auch sehr selten fotografierende, aber fotografieliebende Fotografiefreunde. Ganz selten sprechen wir mit denen oder sprechen wir sie an oder wie auch immer wir das jetzt sehen wollen. Ganz oder relativ selten kommen wir in Kontakt mit denen, die eigentlich für die Fotografie gar nicht so einen tiefen Blick haben. Die gar nicht so interessiert daran sind, sich jeden Tag, weiß ich nicht, 50 Fotos anzugucken, indem sie durch irgendein Social Media scrollen oder so. Die nicht wie ich bei Taschen... Werbung, Entschuldigung, unbezahlte Werbung, irgendwelche Bildbände bestellen, einfach nur, weil sie so neugierig sind, was auf der nächsten Seite wieder zu sehen ist. Das sind Leute, gegenüber steht gerade ein LKW von Aldi, hinter mir fährt ein Notarztauto, 3, 4, 5, 8 Autos vor mir fährt ein Streifenwagen und in den Fahrzeugen dazwischen sitzen junge Familien, Azubis auf dem Weg zur Arbeit und so weiter und so fort. Diese Leute, die nicht vordergründig Fotografie interessiert sind, die sprechen wir relativ selten an. Aber ich möchte so ein bisschen eine Sensibilität dafür schaffen oder vielleicht auch einen Impuls setzen bei dir, bei denen mal hinzuschauen. Mal zu schauen, was machen meine Fotos mit den Menschen, die damit nichts zu tun haben, mit all dem, was ich hier so tue. Weil das eigentlich die sind, die die schönsten Gedanken und Impulse haben. Wenn jetzt jemand die Fotografie blöd findet generell und dann sagt, das ist alles langweilig, wegatmen, weil das ist eine Frage von Interesse. Ne? Also es ist nicht die Frage, wenn ich jetzt 10 Leute frage, wie viele finden es gut, sondern einfach die Impulse, die du bekommen kannst. Es geht nicht darum, der Beste zu sein und so, aber dieses lange Gespräch eben mit meiner Kollegin, oder dieser Tage eben, stimmt nicht, das ist mir nur sehr präsent, hat mir viel darüber erzählt, wie Menschen wahrnehmen, was ich tue oder vielleicht auch, was wir tun. Natürlich nehmen sie alle unterschiedlich wahr. Ne? Das ist jetzt nur eine von vielen, aber ich liebe das, wenn Menschen mich darauf ansprechen, auf die Fotografie, auf das Podcasting. Da kommen ganz interessante Fragen. Also es ist ja zum Beispiel so, dass wir, im besten Fall, so denken wir das zumindest, gut kuratieren. Also wenn wir von irgendwo wiederkommen, dann zeigen wir jetzt öffentlich in der Regel nicht 100 Fotos. So. Und da kommt ganz oft die Frage, wo sind die anderen Bilder? Das ist, wer von euch jemand schon mal Hochzeiten fotografiert hat, eine Frage, die man gar nicht so häufig hören möchte. Aber da kommt sie ungefähr her. Ne? Sie wollen noch mehr sehen. Das finde ich total spannend, weil das habe ich schon ganz oft gehört, dieses Unverständnis dafür. Jetzt kannst du so gut fotografieren, jetzt bringst du nur 8 Fotos mit. Das sind dann allerdings auch wirklich die, die sich gar nicht mit dem Thema so beschäftigt haben und von sich auf andere schließen. Aber das ist ein interessanter Gesichtspunkt, um darüber nachzudenken, wie kuratiere ich denn meine Fotos? Also welche Fotos zeige ich denn der Welt und welche nicht? Und brauche ich vielleicht mehr Brücken zum Beispiel? Wenn ich zum Beispiel Urlaubstage fotografiere, das kam in dem Gespräch raus. Wir sind ja im Urlaub bald. Und wenn ich Urlaubstage begleite mit meiner Kamera und möchte nachher so ein bisschen durch diese Tage führen, dann ist es oft verwirrend, dass in unserer Auswahl entweder Ländermixe drin sind, die sie nicht verstehen, oder Wettermixe, die sie nicht verstehen. Viele hätten gern einen Ablauf. So. Viele von denen, die nicht fotografieren, das mag sich decken jetzt mit Dingen, die wir auch verstehen, denken wollen, so, aber finde ich gerade von ihr, habe ich das jetzt ganz spannende Rückmeldung wahrgenommen in diesem Gespräch, dass weiß ich nicht, wenn ich jetzt, also wir sind ja demnächst in Texel, wollte ich sagen, in Rennes. So, das dauert noch ein bisschen, aber wenn wir dann in Rennes sind, dann könnte ich kontemplativ die ersten Tage, dass wenn man das heute so anschaut, das geht nur, das aktuelle, die aktuelle Vorschau, die weiteste, die ich gefunden habe, geht nur bis auf die ersten beiden Tage. So, aber das Regen. Regen, Regen, Regen. Jetzt bauen wir mal das Bild, dass die ersten 4-5 Tage regnen. So. Kontemplativ machen wir bestimmt trotzdem Fotos von den Momenten, von dem Chalet, in dem wir sind, von der Kaffeetasse am Morgen, von den Büchern, die wir mitnehmen und so weiter und so fort. Und wenn wir am Ende die Fotos kuratieren und da sind dann 14 Tage verlaufen, wo wir nicht jeden Tag ein Foto machen mussten, ist aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir zum Beispiel 1-2 verregnete Fotos haben und dann kommt plötzlich Sonnenschein, der aber dann mitten am Tag passiert. Da ist kein Übergang drin. Oder wenn klar ist, wir waren ein Wochenende irgendwo, dann wünschen sich viele so Übergänge und Brücken, so ein Foto vom Abend und vielleicht vom Morgen, vielleicht sogar ein Schuss in den Himmel. Das habe ich bei der Hochzeitsfotografie auch immer wieder von den Hochzeitspaaren als Rückmeldung bekommen, dass sie das sehr genossen haben. Da habe ich versucht, immer solche Brücken einzubauen. Also wenn wir früh morgens angefangen haben mit dem Getting Ready, also die Braut macht sich fertig, die Visagistin ist da, das fand ich sympathisch, wenn die Visagistin in den eigenen Räumen ist, aber man kann auch hinfahren. So, wenn sie da ist, dann fand ich es ganz cool, das erste Foto zu beginnen von dieser Reportage mit einem beschlagenen Auto, vielleicht sogar ein vereistes Auto, wenn wir Winter sind. Und dann gehe ich halt rein und dann steht da ein Café rum und man merkt in der Stimmung der Fotografie irgendwie, also da muss jetzt guten Morgenstimmung sein. So. Und über den Tag ist ja irgendwann Mittag und irgendwann ist Nachmittag und der Mittag geht häufig in der Hochzeit im Trubel verloren, aber die Nachmittagszeit, dieses, oh, wir können uns mal wieder hinsetzen, Stück Kuchen, Kaffee, ganz wichtig, habe ich versucht irgendwie mit einzubauen. Und wenn es dann in die Abendstunden geht, dann hast du da ja auch unterschiedliche Lichtstimmungen. Switchen wir mal in den Sommer, da wird es spät dunkel, das heißt, die ersten Fotos sind schon noch bei knalle Sonnenschein oder irgendwie mit Sonnenuntergangssituationen. Aber ich bin dann immer, wenn die Party spielte, nochmal rausgegangen und habe diese Location von außen fotografiert, gerne auch im Weitwinkel mit Sternenhimmel oder Mond drüber oder so. Und da kamen viele Rückmeldungen, dass genau das cool sein soll. Habe ich nur, weil ich denen zugehört habe, die absolut keinen Plan hatten. Mag sein, dass Thomas Jones und Co., also die sich wirklich mit Reportagen auseinandersetzen, der Steffen zuallererst, würde ich sogar sagen, dass die mir dann erklären würden, ja gut, das ist ja logisch. Das kann sein. Ich sehe es aber, oder habe es bei mir vorher nicht gesehen und ich sehe es auch bei vielen von euch nicht. Und diese Impulse können durchaus von denen kommen, die sich sonst mit der Fotografie nicht viel beschäftigen, weil das sind eigentlich unsere schönsten Betrachter, finde ich. Es gibt bei Fotografie tut gut hier gar nicht so wenige Hörerinnen und Hörer, die genau von dieser Fraktion sind, die zuhören, weil sie irgendwie mal dazugerutscht sind, weil sie einen der Gäste kannten, weil sie in irgendeiner anderen Situation mit dem Michael oder mir zu tun hatten oder vielleicht auch mit dem Thomas und sie sind auch da. Da habe ich jetzt einen Menschen im Kopf. Und es ist total schön zu wissen, dass immer und immer wieder Menschen einschalten, obwohl das eigentliche Hauptthema dieses Podcasts gar nicht ihres ist. So, und besonders diese Menschen geben mir ganz viel Inspiration, weil wenn wir so drüber nachdenken, wofür wir fotografieren, da fällt uns natürlich schnell ein, wir fotografieren irgendwie für uns und wir, also wenn wir nicht Auftragsfotografen sind, ne, fotografieren wir irgendwie für uns und für unsere Familie und dafür, dass Erinnerungen erhalten bleiben und so. Immer eigentlich, doch würde ich schon sagen, habe ich neulich mit Lars mal wieder diskutiert, ich glaube schon, bewusst oder unterbewusst haben wir immer so ein bisschen einen extrovertierten Anteil, der sich natürlich freut, wenn auch andere diese Bilder sehen. In unserem Fall sind das meistens interessierte oder aktive fotografieinteressierte Leute. Also Leute aus der eigenen Hood. Und die Situation, zum Beispiel in meiner Jugend und Kindheit, Menschen Fotografie zu zeigen, die mit der Fotografie sonst nichts zu tun haben, war eine wunderschöne. Das passiert heute auch manchmal, fällt mir aber auf, als finde ich einen Diamanten im Sand. So, wenn du Fotografie zeigen kannst an jemanden oder dich mit Fotografie auseinandersetzen kannst, dich jemand auf die Fotografie anspricht, der sonst nichts oder die sonst damit nichts zu tun hat. Mega cool. In meiner Kindheit hatte ich keinen Social Media, also es gab auch noch gar kein Social Media. Es gab so einen Fotoclub in Ratingen. Das ist nicht böse gemeint, aber das war nichts für mich. Also bin ich irgendwie selber losgezogen, habe meine Sachen gemacht, bin selber zum Laden gegangen, meine Fotos entwickeln lassen irgendwie. Und die einzigen, mit denen ich fotografischen Austausch hatte, waren die Leute von Fotoborst. Schönen Gruß nach Ratingen. Das war großartig, wenn Herr Sasse oder Suna oder Ingo die ganz am Anfang analogen Umschläge aufmachten und immer mal reinschauten. Später, wenn ich mal analoge Filme abgegeben habe, genauso die Anja war zwischendurch da angestellt, die heute auch ganz aktiv ist, manchmal auch hier zuhört, liebe Grüße, wenn du es tust. Das waren so Momente, die waren toll. Das waren meine Gründe, zu Fotopost zu gehen. Weil ich den Film dort abgegeben habe und nachher zusammen den Film betrachtet habe mit ihnen. Und das war meine lange Zeit, meine Fotoblase. So, und klar wird das dann schwierig, weil wenn sie wussten, der freut sich, wenn er die Bilder besprechen kann. Ich hab mit einer meiner damaligen Freundinnen mit so einer Kompaktkamera mich mal im Wald mit der Aktfotografie versucht. Wobei, ob man das so Fotografie nennen durfte, weiß ich nicht. Ich glaube, das war eher irgendwie ein Abenteuer zwischen zwei Menschen. ein schönes Abenteuer, aber halt auch eine spicy Situation, wenn dann alle fast schon den Umschlag aufreißen mit den Fotos. Weil sie ja wissen, du möchtest drüber sprechen, in dem Fall mal nicht. Ja, aber damals war es so, dass ich sonst, wenn ich Bilder gezeigt habe, sie immer Leuten gezeigt habe, die nicht viel damit zu tun hatten. Ich hatte mit Pinnen, Nadeln in der Ausbildung im Studentenwohnheim, wollte ich sagen. Im Wohnheim, doch, der Azubis im Krankenhaus damals, hatte ich so mit Pinnnadeln irgendwie DIN A4, DIN A3 Ausbelichtungen irgendwie so an der Wand hängen auf der Raufasertapete oder mit Tesafilm an der Tür kleben oder so. Und da kamen dann Leute und sagten, wow, was ist das denn? Hast du das fotografiert und so? Mega schön. Wenn man aber bedenkt, dass wir damals eine Klickzahl von 3 im Monat hatten, wenn man das so betrachtet, wo eine Klickzahl stimmt nicht, eine Kommentarzahl von 3 im Monat, eine Klickzahl von 15, dann merkt man, wie verrückt wir sind mit unserem Social-Media-Ding. Das ist eigentlich total behämmert, was wir machen, dass wir uns da so einen riesigen Schaden machen. Worauf ich hinaus möchte, ist den Impuls, sich mal vor Augen zu führen, den Impuls anzunehmen und mit dem mal in Gedanken zu gehen, wem wir die Fotografie immer mal hinlegen könnten, der oder die nicht so ja, in dieser Community ist, deep in es. Ich bin fast geneigt zu überlegen, warum wir solche Menschen nicht zum Beispiel auch in der Freundeskreis-Community haben. Also in dem Online-Portal. Warum solche Leute nicht mehr kommentieren, zum Beispiel in Social Media oder uns schreiben oder so. Ich weiß, dass ihr hier zuhört und ihr könnt auch mal überlegen, ob ihr da Bock drauf habt. Die Welt der Fotografie ist eine ganz coole Welt und die Leute sind sehr häufig sehr offen und sehr redselig und haben irgendwie Lust zu fotografieren und Lust auf Austausch. Und hier in der Community von Fotografie tut gut, kommt noch eines hinzu. Ganz viele sind wirklich offen und gleichzeitig sensibel für Kommunikation. Das heißt, die spüren, was sie dir erzählen sollen und was nicht und so. Und es gibt natürlich Ausreißer, weil natürlich auch der, der Bedarf hat, sich dann bei so einem Podcast gerne anschließt. Aber dafür ist die Community dann halt auch so stark, diejenigen mitzutragen. So. Also alles in allem fände ich es richtig cool. Das ist ein Aufruf, ob der funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn wir quasi, tja, denn sie wissen nicht, was sie tun, Leute, in unseren Reihen hätten. Wenn wir vielleicht überlegen, ob wir einen Kumpel, eine Freundin oder so einladen wollen, mal uns über die Schulter zu schauen oder so, weil die Gespräche immer wieder schön sind. Das Gleiche gilt fürs Podcasten. Ich finde, dass diese Welt des Podcasting, tja, die hat mir meine Fotografie noch mal deutlich erweitert. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass das nicht immer funktioniert. Wenn du heute einen Podcast anfängst, wirst du die Hörerzahl nicht mehr erreichen. Das ist auch eine Frage der Zeit, also der Zeit, in der ich gestartet habe, und eine Frage auch der Masse, die ich so gemacht habe, der Zeit, die ich investiert habe, nicht zuletzt, weil ich eine Zeit lang auch selbstständig war und das ein Teil meiner Werbung war und so. Also das ist, also ich war immer bei mir und bin immer schon ein schlechter Geschäftsmann, aber die Fotografie war ja, sagen wir mal, sehr lange ein hoher Stundensatz meines Tages. So, die Beschäftigung mit Fotografie und mit Podcasting. Aber dieser Podcast, gerade bei den Fotologen, waren die Zahlen totaler Wahnsinn. Bei Zwischenblende und Zahl sind die Talzahlen bis heute totaler Wahnsinn. Und bei Fotografie tut gut, sind sie sehr nah dran, totaler Wahnsinn zu sein. Und ich weiß, dass das sicherlich auch ein Grund ist, warum dann auf der fotografischen Ebene mehr passiert ist. An spannenden Hochzeitsbuchungen, an spannenden Fragen. Also mir war ja nie die monetär basierte Fotografie so wichtig. Das wäre gut gewesen als Selbstständiger, aber es ist, wie man heute weiß, bin ich alles, aber kein guter Selbstständiger. Mich hat mehr gereizt, wenn jemand kam mit einer abgefahrenen Idee, wenn jemand kam und sagte, hör mal, ich bin jetzt 80, ich komme nicht mehr hin, aber auf der Bank habe ich meine Frau geküsst, das erste Mal vor 60 Jahren, kannst du da mal hinfahren, mir ein Foto machen? So Sachen haben mich zutiefst berührt. Oder der super gestresste Manager aus Düsseldorf, der sagt, ich habe überhaupt keine Zeit für irgendwas, aber ich möchte mich ab und zu mal besinnen. Kannst du mir ein Foto vom Leuchtturm Westerheber machen, vielleicht von dem und dem Deich aus, weil da habe ich als Jugendlicher immer gesessen und erinnere mich so gerne an diese schöne Zeit. Das waren so Aufträge, die mich wirklich intensiv berührt haben. Und da hat die Fotografie mir viel, viel Gutes getan und gleichzeitig das Podcasting ebenso, weil ich über das Podcasting auch Menschen kennenlernen durfte und Situationen erleben durfte, die ich so ohne nicht erlebt hätte. Aber was ist der Blick von außen? Von außen sind wir tatsächlich ganz nah an Falks kleinem Kindertraum. Ich habe ja mehrere. Den Roman habe ich noch immer nicht geschrieben, aber ich habe damals, also als Kind, den Nachtfalken gesehen. Die Sendung eines amerikanischen Radiomoderators, ein ehemaliger Polizist, der, ich sag mal, der Vorläufer und etwas mehr kriminalistisch arbeitende Domian der USA. Und allerdings als Spielfilm, also als Serie. Nicht als Spielfilm, aber als Serie. Und da habe ich immer gedacht, boah, also in so einem Studio sitzen und mit den Menschen zu sprechen, die da draußen sitzen, bei ihrem Kaffee, die auf ihrem Bett sitzen, die in der Badewanne sitzen, die joggen sind, die was auch immer gerade tun, im Auto unterwegs sind und so. Das hat mich als Kind schon sehr gereizt. Und das Podcasting wird von außen viel so wahrgenommen und in vielen Situationen ist es auch ähnlich. In der Situation jetzt hier natürlich nicht. Ich sitze im Auto, habe mir ein Mikrofon festgemacht, das sehr, sehr kompakt ist und so würde zumindest nach meinem alten Traum Radio nicht funktionieren. Das wäre anders. Aber wenn ich mir mal anschaue, jetzt muss ich mal im Parken, Sekunde. Bleib mal hier, ich werfe nur kurz einen Brief ein. So, wenn ich mir mal anschaue, wie ich jetzt hier gerade arbeite, das ist natürlich nicht Radio. Aber, und ich freue mich darauf, wenn es wieder soweit ist, zu Hause das Mischpult aufzubauen in einer Atmosphäre, die wir uns ja so umgebaut haben, dass wir da Audiopaneele an der Wand haben und so. Also es ist schon nicht das klassische Studio, natürlich nicht das klassische Studio der 80er Jahre, aber es ist schon spannend und schön und irgendwie auch Kindheitserinnerungen da zu sitzen mit einem Mischpult, mit einer Atmosphäre durch Audiowände und ja, in einer leichten Studioatmosphäre, sage ich mal, einen Podcast zu produzieren. Nicht wie jetzt einen freien Talk mit dir zu machen im Auto, bei dem ich hoffe, dass Impulse dich erreichen, sondern vielleicht sogar mit einem Skript oder mit einer ganz klaren Idee, einer klaren Wegrichtung oder auch mit einem Interviewgedanken mit dem Michael, der gegenüber sitzt. Ah, das ist schon ganz schön geil. Also das ist, entspricht sehr stark meinem kleinen Radiotraum. Und spannend ist, dass es von außen auch nicht selten so wahrgenommen wird. Also es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich viel mit der Welt des Podcasting beschäftigen, die 40 Podcasts hören, die in der Fotografiewelt aktiv sind und so. Da ist das alles ein bisschen abgeschwächt, aber am Ende wird es sehr, sehr ähnlich wahrgenommen. Und diese Wahrnehmung, sich vor Augen zu führen, tut auch in dem Bereich gut. Weil die Fragen, die dir gestellt werden, zur Fotografie, zum Podcasting oder was immer du tust, zu deinem Job vielleicht auch, die sind von denen, die keinen Plan haben, wenn du möchtest, wenn du es zulässt, extrem inspirierend. Und das fängt an mit ganz einfachen Sachen wie, warum ist das Bild hinten unscharf und vorne scharf und warum ist das mit dem und dem Gerät nicht so? Wie kommt mein Handy dazu, so eine Unschärfe zu machen? Also eine Brücke zu bauen oder bauen zu dürfen, indem Alltagsfragen des Verständnisses für Dinge, die sie selber nutzen, Porträtmodus von irgendeinem Smartphone, die du mit deinem Fachwissen kommentieren kannst. Das finde ich super. Wie mache ich das, wenn, bei mir sehen die Bilder immer so und so aus, wenn ich das versuche. Gegenlichtaufnahmen, wobei die Telefone da deutlich besser geworden sind, muss man auch sagen. Ne? Aber trotzdem gibt es da immer wieder so Punkte, die einem wirklich nochmal vor Augen führen, okay krass, und das ist der kleine Unterschied. Manchmal ist ja so, dass du im Gespräch mit jemandem einfach sagst, mach mal ein Foto von ihm, dann gehst du hin, machst du ein Foto, dein Foto ist anders. Ich will jetzt bewusst nicht sagen besser, aber vordergründig fühlt es sich vielleicht auch besser an. Und die spannende Frage ist, warum eigentlich? Und dann jemandem diese Nuancen zu vermitteln. Ne? Also, wenn du sie kennst. Ja, Fotografie ist was ganz Sensibles, was ganz Sanftes, was viel mit Wahrnehmung zu tun hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also in der Porträtfotografie gibt es natürlich die Situation, dass du dir nur wunderhübsche Menschen vor die Kamera stellen kannst, dann bist du nicht so gezwungen, dich so sensibel zu bewegen. Das ist jetzt ein Satz, da schlagt ihr mich für, ne? Aber gar nicht böse gemeint und ich habe auch niemanden konkret im Kopf. Aber Schönheit ist nicht immer gut. Wenn ich jetzt als schöner Mensch auf die Welt gekommen wäre, dann hätte ich ab der Grundschule den Raum betreten und alle wären mir zugetragen gewesen. Und auf den Geburtstagen wären alle entferntesten Verwandten und Nachbarn immer, ach, guck mal und so. Ja, was hätte ich machen müssen? Nix. Ich hätte mir keine Mühe geben müssen. Ich kam zur Tür rein, war die ersten Jahre irgendwie süß, dann hatte ich eine Kackfrisur, dann war ich ein Außenseiter und so weiter und so fort. Und bin nicht als hübscher Mensch geboren und musste gucken, dass ich irgendwie, mir einen Charakter erarbeite, der mich weiterbringt. Das klingt manipulativ, ist gar nicht so gemeint, sondern ein guter Charakter haben, einen guten Charakter zu haben, ist ja einfach, ist das nicht sogar ein Lebensziel? Ja, wenn man verstanden hat, was gut ist, ne? Also gnadenlos gut zu wirken, hilft keinem, sondern spannend wird es, wenn keiner hinschaut. Aber jetzt muss ich aufpassen, hier nicht zu leben, tut gut zu wechseln. Lange Rede, kurzer Sinn, reine Schönheit auf der optischen Ebene hilft weder dem Menschen, der damit geboren worden ist, wenn er da nicht auch noch sich um seinen Charakter kümmert oder ihren, noch dem Fotografen oder der Fotografin, die sich nur einen hübschen Menschen hingeben. Weil jeder findet was anderes hübsch, aber stell du dir den Mann oder die Frau vor oder so, die oder der dich jetzt wirklich erreichen würde, wenn sie vor dir stehen würden. Stell dir das Parfüm vor, stell dir so diese Ganzheitlichkeit des Seins vor, guck denen in Gedanken in die Augen und mach ein Foto von denen. Es ist wahrscheinlich relativ egal, wer dieses Foto macht. Und diese ganzen Nuancen, die so ein Foto irgendwie interessant machen könnten, werden überstrahlt von der Schönheit. Wenn du jetzt noch die Sensibilität mit einbaust, als hättest du einen Menschen, der zwar eine super schöne Seele hat, aber nicht, also wie ich jetzt, ne, so ein Radiogesicht. So ein Menschen, der mit seiner Stimme, also im Moment ist es mit der Stimme auch schwierig durch meine Situation im Mund, aber du hast einen Menschen vor dir in Gedanken, der nicht der hübscheste Mensch der Welt ist auf der rein visuellen Ebene, dich aber total abholt, wenn du mit ihm ins Gespräch gehst. Und diesen Menschen musst du ja irgendwie mit der Kamera weitervermittelt bekommen. Also muss gar nichts, aber es wäre ja schön, wenn wir in einem Menschen etwas sehen, wenn wir das irgendwie transportiert bekommen. So, und das heißt nicht, dass wir versuchen müssen, den optisch hübscher zu machen, sondern da kommen dann die kleinen Nuancen zum Tragen, über die wir lange reden können, um sie überhaupt erstmal selber wahrzunehmen. Das sind nicht unbedingt nur abrufbare Gestaltungsideen, sondern auch ganz, ganz, ganz klare Dinge, die zwischenmenschlich passieren, die mit vielen kleinen Nuancen zu tun haben, wenn du dich gelernt hast, mit der Kamera in der Hand zu bewegen. Und da wird ein Gespräch für eine halbe Nacht raus, wenn dich jemand fragt, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen meinem Foto und deinem Foto hier? Oder zwischen dem und dem Foto? Das ist unfucking fassbar interessant, was wir mit den Menschen erleben können, die uns solche Fragen stellen. Ich hatte gerade noch eine im Kopf. Also eine Frage. Ach so, das Ganze. Ja, das ist auch eine gute Frage. Der Grund, warum ich den Fotografen als Bezeichnung aus dem Instagram-Profil, aus der Bio heißt das offiziell, ne? Aus der Bio geschmissen habe. Also du kannst ja, wenn du ein Influencer oder Business-Account, das hat andere Namen, ist mir auch egal. Also du kannst bei Instagram mit bestimmten Accounts dazu schreiben, ob du Fotograf bist oder Maler oder da gibt es so eine Bezeichnung, so Berufsbezeichnung, ne? Banker, was auch immer. So. Und lange stand da bei mir Fotograf. Ich habe da vor sehr vielen Jahren mal eine sehr harsche Kritik für bekommen, die ich damals nicht verstanden habe, die ich heute mir selber stelle manchmal, bei Menschen. Also nicht als Vorwurf und ich formuliere sie auch nicht nach außen, aber ich habe, glaube ich, verstanden, was er damals gefühlt hat. Der war nur irgendwie krasser unterwegs als ich zu der Zeit, aber am Ende habe ich es neulich auch weggemacht, weil und vor einiger Zeit schon. Und ich habe dann verlinkt, was ich sonst noch so tue, quasi. Weil ich irgendwann mal gefragt worden bin, ob ich gerade nicht so zufrieden bin. Und ich dachte, hey, womit jetzt? Ja, so mit dem Job. Und ich sage, nee, geilster Job ever, warum? Naja, bei Instagram, und da sind wir ja nun mal alle, also da sind auch also sind viele von uns und viele von uns sind da auch, ohne dass sie fotografisch interessiert sind, so triffst du da auch wieder Kolleginnen, Kollegen, Familienmitglieder und so weiter und so fort. Und aus dieser Perspektive haben die sich einfach gewundert, weil bei mir stand halt Fotograf. Dann war da irgendwie 1000 kluge Sprüche über die Fotografie und da war noch ein Podcast verlinkt, der sich auch nur mit der Fotografie auseinandersetzte. Und die Hauptzeit meines Lebens verbrachte ich aber, ja, schlafend im Bett, kennt man, ne? Die Statistik ist da ziemlich bitter. Schlafend im Bett oder noch mehr bei der Arbeit. Und da stand da nichts von. Und das ist auch so ein Aspekt, den ich total schade finde. Also da ist immer mal wieder so eine Frage gestellt worden in die Richtung. Und dann habe ich anfangs halt auch erklärt und es auch so gefühlt, dass ja, Instagram sowas wie ein Künstlerportfolio ist für mich und dass ich da jetzt gar nicht so richtig drüber nachgedacht hätte. Unter anderem aber auch, weil ich irgendwie das so für andere Fotografie-Interessierte gemacht habe. Hab dann aber ab dem sehr intensiv drüber nachgedacht, weil ich finde die Rückmeldung sehr, sehr wertvoll. So. Und ja, seitdem ich das ein bisschen umgetextet habe, klar ist immer noch für die Fotografie ein sehr lauter Faktor, ist es, glaube ich, verständlicher. Und seitdem bin ich auch so viel neugieriger, weil viele von uns, viele von euch zeigen im Netz nicht klar erkennbar, aus welchen Facetten sie bestehen. Und gerade die Facetten unseres Lebens finde ich unfassbar interessant. Also klar, ne? Wenn wir jetzt irgendwie auf einer Party sind und ich lerne dich kennen, wir sitzen da irgendwie und trinken ein Glas Wein und quatschen und so, haben ein gutes Gespräch miteinander, dann werde ich nicht zuallererst wissen wollen, was für einen Job du machst und darauf eine Bewertung aufbauen. Auf gar keinen Fall. Ne? Also das, nee. Aber dennoch ist der Job ja ein Teil unseres Lebens. Und es gibt Jobs, die sehr, sehr viel über uns erzählen oder auch nicht. Oder die so eine Negativ- oder so eine Nullerzählung haben, wie zum Beispiel das Gefühl der Tristesse. Also wo du weißt, dieser Job vermittelt eigentlich nicht unbedingt was über den Menschen, aber er zeigt irgendwie auch, was dieser Mensch nicht erlebt oder so. Ne? Das gibt's ja auch. Aber also Job ist so ein bisschen unterbewertet, weil wir in meinem gesellschaftlichen Erleben bei den Menschen, die sich ein bisschen um Tiefe kümmern und so, nach einer Zeit, in der immer zuerst nach dem Job gefragt wurde, irgendwie den zu sehr beiseite gekickt haben. Das heißt, ich gucke mir, also wenn du mir folgst, bei Instagram zum Beispiel, dann gucke ich mir immer so ein bisschen dein Portfolio an. Also ich habe noch nicht irgendwann jemanden nicht gefolgt oder so oder nicht angeschaut. Und wenn ich da nicht irgendwo mal ein Like dagelassen habe, weil ein Like ist auch ein, habe ich gesehen und das finde ich gut. So, ne? Aber es ist nicht unbedingt nur das Allerbeste. Ich mache keine Likes wie Sterne irgendwie. Das ist für mich kein in den Himmel Hebung, sondern ein Foto, was ganz gut ist oder ein Thema, was ich interessant finde, like ich durchaus auch. Und wenn ich jetzt da, oder das gilt für alle, das gilt für Flickr, das gilt für unsere Online-Community, für all diese Orte, wenn da jemand kommt, der mit mir interagiert, der mir irgendwie auffällt, warte mal kurz, der mir irgendwie auffällt oder die mir auffällt, dann klicke ich mal ins Profil, dann schaue ich mal, was es zu sehen gibt, dann schaue ich mal vielleicht in die Links, die mir dort angeboten sind. Wenn ich irgendwie irgendwas interessant finde, kann es durchaus mal sein, dass ich auch mal Google anschmeiße und mal gucke, was sonst noch so da ist. Und dabei fällt mir relativ häufig auf, dass ich entweder gar nichts rausfinde, also da sind dann Fotografie-Seiten, die von der Fotografie erzählen, die auch dadurch häufig eine gewisse Persönlichkeit haben. Ne? Also ich schaue auf der Über-mich-Seite oder ein Profilbild oder so einen Menschen an, einen warmen Menschen an, bei dem ich den Eindruck habe, irgendwie einen kleinen Teil seines Lebens kennenzulernen. So. Und dann klicke ich so umher, denn in den meisten oder in ganz, ganz vielen Fällen sehe ich schon, na, das ist jetzt aber keine Berufsfotografie, weil da sind jetzt keine Hochzeiten, Auftragsfotos, was auch immer so, auch kein Verweis darauf. Aber ich sehe auch nichts anderes aus dem Leben. Und klar, ne, es gibt Menschen, die nicht so sind wie ich, dass jeder alles wissen darf, so, ne? Aber dass ich dann so gar nichts sehe, finde ich fast schon schade, weil wir uns ja irgendwie dann doch ganzheitlich kennenlernen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt mit irgendwem in die Interaktion gehe um die Fotografie, dann reduziere ich diesen Menschen nicht auf die Kamera, sondern möchte den schon wahrnehmen und im Rahmen der Möglichkeiten so ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen was von ihm oder ihr wissen. Und da fände ich sehr, sehr schade, wenn es unser schönster gemeinsamer Nenner ist, nur um die Fotografie gehen würde, in diesen Gedanken, in diesem Wahrnehmen, in diesen Gesprächen. Wir zeigen häufig gar nichts anderes. Warum ist das so? Warum zeigen wir uns nicht ganzheitlicher? Mir ist klar, ne? Unsere ganzen Supercoaches und alle, die irgendwie die Perfektion verstanden haben und sie vielleicht sogar mit uns teilen, uns vermitteln, wie wir am ehesten viele Follower bekommen und so, habe ich halt nie gemacht, ne? Deswegen habe ich halt auch nur, was habe ich denn da überhaupt, 3.500 oder so, ne, bei Instagram. Deswegen habe ich da nie die große Runde gemacht, sondern mich haben nur die gefunden, die wirklich Bock hatten und aktiv gesucht haben, weil ich nie irgendwelchen, du darfst nur die Nische bedienen und so irgendwie entsprochen habe. So, wenn ich jetzt ein Leben lang nur tief schwarz-weiß mit 2 bis 3 Lichtebenen irgendwie gearbeitet hätte und das dann zur richtigen Uhrzeit gepostet hätte, dann hätte ich relativ sicher heute 100.000 Follower. Aber ich habe neulich noch mit jemandem geschrieben, der die Interaktionen, von denen ich berichte, mir nicht geglaubt hat. Oh, um Gottes Willen. Es ist bundesweiter Warntag, mein Herz. Weil er hat 150.000 ungefähr, also Follower, und macht so Architektursachen. Und geile Fotos. Total geile Fotos, aber irgendwie doch halt auch genau nach dem Schema, was uns so beigebracht wurde. Irgendwie. Ja, also genau so, wie uns das die Perfektionisten beigebracht haben, wie wir viele Menschen erreichen, wie wir viele Menschen auf den ersten Klick begeistern. Der erste Klick, nehmen wir den mal als ersten Blick. Und sind wir ganz ehrlich, im Leben, wie ist es denn im Leben? Der zweite Blick ist ja der, der uns näher ranholt. Der zweite Blick ist ja der, mit dem wir irgendwie intensiver interagieren. Der zweite Blick ist der, in dem wir Raum schaffen für Freundschaften, für, das ist jetzt nicht so gemeint, dass jeder in der fotografischen Welt unser Freund sein muss, ne? Aber es ist auf jeden Fall so, dass dieser zweite Blick der wertvolle Blick ist. Der Blick hinter die Kulisse. Und den bekommen wir nicht unbedingt, wenn wir immer nur auf den ersten Klick arbeiten. Auf die erste Schönheit, die vielleicht auch zu einer gewissen Distanzierung führt. Auf den etwas zu perfektionistischen Auftritt. Kennst du vielleicht, stell mal 100 Leute auf eine Party, vielleicht auch eine öffentliche Party von deinem Arbeitgeber. Und da steht ein Typ im Hoodie, jemand in einem wunderschönen, aber dann doch sehr krassen Anzug und jemand in so einem Zwischending mit einem Polohemd. Ich weiß ganz genau, wer mehr Nähe ausstrahlt. Und das heißt, ich finde gute Kleidung voll geil und ich finde es total gut, wenn Menschen sich darum kümmern. Shoutout an Ben Bernschneider und Co. Ist schon geil, wenn man gute Sachen anzieht. Ne? Ist schon geil, wenn man sich für irgendwas interessiert und stylt und so. Komma, aber ich habe mir, und darüber habe ich mal eine Sendung gemacht bei Leben tut gut, ich habe mir, das ganze Intro geht darum, ich habe mir nicht umsonst auf der Arbeit angewöhnt und das dann mit ins Private genommen, eigentlich relativ viele Hoodies zu tragen, weil du damit eine ganz andere Nähe und Nahbarkeit ausstrahlst. Und ich möchte die ausstrahlen. Ich bin so, dass ein Mensch mich ansprechen kann und wir vertraulich miteinander reden können. So. Da muss ja nicht aus jedem vertraulichen Gespräch gleich eine Freundschaft wachsen, aber wenn mir jemand etwas sagen möchte, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist oder was irgendwie ein bisschen näher dran ist als gewöhnlich, dann finde ich das super und freue mich darüber. Das passiert eher, wenn du im Hoodie oder im Polo auf der Party stehst, als im total schicken Anzug. So. Und das ist in Social Media ja genauso. Das heißt, ich habe die Aufforderung, nur in Nische, nur in dem und dem, ja, dem und dem Genre, in einem festgelegten Stil zu fotografieren und so, nach langen Jahren der Suche irgendwann sein gelassen und bin zwar nicht auf meine 150.000 Follower gekommen, ich bin aber dahin gekommen, mit euch eine Kommunikation zu haben. Ja, ich bin nicht immer gut im Antworten, weil ich manchmal halt auch wilde Phasen habe, die im Leben mir viel abverlangen, aber wenn es irgendwie passt, also lesen tue ich alles immer und freue mich und bin auch tief drin. Immer, immer, immer. Ich habe noch nie eine Nachricht nicht gelesen. Ah, ich habe hoch selten eine Nachricht nicht gelesen. Ich habe aber mit dem zweiten Blick, mit dem unprofessionellen Account, also vermeintlich unprofessionellen Account, mit dem Blick in mein Leben, mit den autobiografischen Fotos, mit den ganzen Dingen, die mir so eingefallen sind, auch mit den Fotos, die vordergründig vielleicht sonst schlecht bewertet werden würden, deutlich mehr und schönere Interaktion mit dir unter anderem vielleicht oder mit euch, als dieser Mann, der mir geschrieben hat mit seinen 150.000 Followern. Und dann haben wir uns über dieses Thema auseinandergesetzt oder mit diesem Thema auseinandergesetzt. Das hat ihm nicht viel besser getan. Er ist jetzt noch ein bisschen mehr im Struggle. Was macht er denn jetzt? Also wenn er den Account jetzt öffnet, sieht er plötzlich unstet aus. Einen zweiten Account aufzumachen, fällt ihm schwer, weil wenn du jetzt einen neuen Account aufmachst, dann hast du deine 400 Follower, hast aber auf dem anderen Kanal 150.000. Ha, also das ist halt auch eine, so ein bisschen eine Sackgasse oder zumindest eine Welt, in die ich mich reinbegebe, die, tja, länger wirkt. So. Länger braucht, um zu wirken. So, um das Ziel zu erreichen irgendwie. Ja, warte mal eben. Wenn wir das gerade jetzt so live mitbekommen, möchte ich mal kurz sensibilisieren. Wir haben alle den Warntag miterlebt, also erleben ihn jetzt gerade mit. Und jetzt gehen gerade diese Kriegssirenen, ne? So ist es ja so. Kann ich hier wohl mal anhalten, die zu zeigen? Warte mal eben. Und ich habe, da gehe ich jetzt mal kurz völlig off topic, in den letzten Tagen viele Menschen getroffen, die irgendwann gar nicht wissen, was das bedeutet. Also dieser schnell auf und ab wallende Ton, den ich jetzt sogar gerade im Auto bei geschlossenen Fenstern extrem gut wahrnehmen kann, ist nicht ohne Grund so ein lauter, ekliger, fieser Ton. Das ist ein Ton der akuten Alarmsituation. Also der akuten Gefahr. Das kann Überschwemmung sein, wie im Ahrtal. Das kann aber auch eine Rakete sein, die im Anflug ist. Das kann irgendein Chemieunfall sein, der uns in Gefahr bringt. Das soll uns alarmieren, uns möglichst schnell um Informationen zu kümmern und irgendwie in Sicherheit zu bringen, wenn wir dann irgendwann verstanden haben, was das Problem ist. Aber da war ich erschrocken, wie viele Leute das überhaupt nicht wissen. Und nicht wissen, dass der Dauerton zum Beispiel, der dann irgendwann hoffentlich folgt, eine Entwarnung ist. So, ne? Die Leute denken dann, weil im Fernsehen jemand, wenn er irgendwie eine Nulllinie hat, also wenn er verstorben ist, wenn er dann so einen Dauerton hat, deswegen denken die irgendwie, das wäre es noch schlimmer, aber das ist die Entwarnung. Und ja, das wollte ich mal kurz einwerfen, dass ihr euch um Himmels Willen mit diesen Sirenengeschichten mal beschäftigen solltet, dass ihr alle die Nina-App auf dem Handy braucht und die euch auch immer mal wieder zurechtkonfigurieren müsst. Nicht, dass irgendein Update da wieder alles ausmacht oder so. Ja, so. Wo waren wir? Ach so, bei dem zweiten Blick, genau. Und bei dem Social Media, was wir ein bisschen offener gestalten können, um einfach die Menschen mehr zu erreichen, die vielleicht auch mit der Fotografie nicht so viel zu tun haben. Oder uns zu öffnen als diejenigen, die nicht nur Fotografie sind. Weil eine der Fragen war, wenn du morgen nicht mehr sprechen oder nicht mehr sehen könntest, was würdest du eher ertragen? Also andere Frage, könntest du eher ertragen, nicht mehr zu podcasten oder könntest du eher ertragen, nicht mehr zu fotografieren? Also schwierig. Aber es geht ja darum, also habe ich jetzt keine richtige Antwort drauf. Ne? Ich glaube, es ist mehr eine Frage der Annahme. Ne? Also es kann ja passieren. Wir Menschen können blind werden oder erkranken, dass wir wenig sehen oder so. Wir Menschen können plötzlich taub sein. Wir Menschen können alles Mögliche an Problematiken ausbilden. Und dann muss ich damit umgehen. Also ich habe da jetzt keine konkrete Antwort drauf. Wenn eines von beiden passiert, dann wird das andere, das eine ein bisschen auffangen wahrscheinlich. Aber so. Aber das zeigt ja so ein bisschen, dass uns diese Fotografie theoretisch, oder es erinnert uns daran, dass uns diese Fotografie theoretisch mal aus der Hand rutschen kann. Dass theoretisch möglich ist, dass wir irgendwann in den nächsten Jahren keine Fotografie mehr leben können. Und dann haben uns super viele Leute so ein bisschen kennengelernt. Ich habe ganz viele, auch über die 365-Tage-Projekte, von denen ich fotografisch alles weiß, deren Cafés ich kenne, die sie gerne trinken oder in denen sie gerne sitzen, wo ich auch Emotionales und Spürbares teilweise weiß, aber von ihrem Job und von ihren Freunden und von der Welt, in der sie leben, manchmal nichts weiß, weil es auch wieder so als Insel dargestellt wird. Das ist völlig cool, wenn du jetzt sagst, genau so will ich das, weil. Aber ich weiß nicht, ob das so schön ist, wenn das eine nicht mehr geht. Das ist wie mit dem Job, der für einen Menschen alles ist. Das ist das Gleiche, ne? Wenn du alles für deinen Job gibst, und nicht irgendwie zwischendrin, zumindest mal nach dem Vorbild der letzten Sendung mit Michael, wo wir über die weniger Zeit für die Fotografie gesprochen haben, aber diese wenige Zeit, wenn du sie dir nicht nimmst für die Fotografie und wenn es eine Minute ist in der Woche oder so und dann geht die Firma platt, dann hast du keine richtige Identität, dann hast du kein Schaffen mehr und kein Schaffen zu haben ist schwierig für die Menschen. Wir brauchen eine gewisse Wirksamkeit und wenn wir alles am Arbeitsplatz geben, dann haben wir eine starke Wirksamkeit. Und wenn der plötzlich weg ist und wir gar kein anderes Feld haben, in dem wir wirken können, dann wird es ganz schnell ganz gefährlich. Weil was sind wir noch ohne unseren Job? Da stellt sich die Frage sehr schnell, die zu einer Depression führen kann oder zumindest zu traurigen Momenten. Wer bin ich denn? Was bin ich denn überhaupt und so? Und wenn du aber ein kreatives Schaffen in deinem Leben hast, was durch den Job vielleicht ausgebremst ist, langsamer ist. Das ist gut so. Das ist die Entwarnung. Ich glaube, es geht jetzt eine Minute so, also das müssen wir jetzt irgendwie versuchen hier auszublenden. Das hat die Entwarnung mich aber rausgekickt. Ich glaube, es ist aber alles gesagt, ne? Also, wenn du keinen Job hast, oder wenn du einen Job hast, dem du alles gibst und hast kein Gegengewicht in deinem Leben, dann hast du schnell ein Problem, weil dieses Thema der Wirksamkeit so wichtig ist für uns Menschen, dass du vielleicht dann nicht so richtig weißt, wohin mit dir. Wenn du dann die Fotografie, die du vielleicht noch in Erinnerung hast, nie für dich verwendet hast, also dafür, für die Frage, wer bin ich, was macht mich als Person aus, als Menschenseele aus und so, dann wird das schnell ein Problem. Oder mal positiv gesprochen, ich weiß gar nicht, warum ich hier so rumnegativisiere, positiv gesprochen, hast du dich dem Fotografie tut gut gewidmet? Hast du dich positiv mit dir und der Fotografie auseinandergesetzt, dann kann es sein, dass du deinen Job verlierst und relativ schnell mit der Kamera in der Hand und einem Kaffee auf dem Schoß, vielleicht mit einer Träne im Auge, vielleicht auch mit dem gesamten Gesicht voller Tränen, feststellst, okay, und jetzt geht der Weg weiter. Das ist, Hobbys und Leidenschaften sind so unfucking fassbar wichtig, dass ich einfach glaube, dass isoliert oder Isolation nicht gut ist. Ich glaube, dass nur Fotografie zeigen nicht gut ist. Ich glaube, dass nur Job zeigen nicht gut ist. Und verstehe mich nicht falsch, nicht jeder muss einen Job haben. Ne? Also es gibt keinen krasseren Job als den Job einer Mutter zum Beispiel, wenn sie sich ganz dem Kind verschrieben hat. Das, dürfen wir dabei nicht vergessen, bis heute gesellschaftlich irgendwie immer mal wieder so ein völlig behämmertes Problem, was gar kein sein darf, wenn Menschen irgendwie das nicht anerkannt bekommen. Aber auch das ist ja was man thematisieren kann. Was auch total schön ist. So. Und selbst wenn du auf der Suche nach einem Job bist, ist das Teil deines Lebens und kann das nach außen getragen werden. Ich mache gerade, das merke ich gerade, leise Werbung dafür, ein bisschen offener zu sein, glaube ich, weil ich festgestellt habe, dass mit einer gewissen Offenheit nicht nur uns Menschen zugetragen werden, die auch mit uns umgehen und die uns mehr Vertrauen schenken irgendwie auf einer gewissen Ebene, sondern auch, weil es anderen gut tut. Das ist wie eine riesige Gruppentherapie, die keiner bestellt hat. Wenn wir merken, ach guck mal, dem geht es auch so um. Oder ihr geht es auch so um. Guck mal, das ist auch ein Banker, der fotografiert. Guck mal, das ist auch ein, was auch immer. Ne? So, also ein Banker habe ich jetzt mal wieder zur Rate gezogen, weil ich da häufig gehört habe, ja, ich habe sonst nicht so viel Inspiration im Leben und da bekomme ich sie dann. Ne? Ja. Also, viel Gerede, viele Worte auf der Suche nach Impulsen. Ich habe ein paar für mich gefunden. Ich hoffe, ich habe dir ein paar weitergeben können. Wir haben so ein bisschen darüber gequatscht, dass die Fotografie ja nicht immer nur für Fotografierende gemacht sein sollte, dass wir uns beim Fotografieren auch vielleicht mal Gedanken machen und auch beim Posten und bei all den Dingen, auch wenn wir vielleicht mal was ausgedruckt haben, wie sieht es denn jemand, der nicht fotografiert? Wie fühlt sich das denn an für jemanden, der nicht fotografiert? Ist für mich gerade in der Reisefotografie hochinteressant. Wenn ich Menschen porträtiert habe, irgendwo in Panama auf dem Holzboot oder so, dann waren da Menschen teilweise auch schon oder dabei, die gesagt haben, wow, und die dann irgendwie gedacht haben, ich hätte einen Privattermin mit dem Mann gehabt, aber eigentlich haben sie nur nicht genau hingeguckt, weil sie nicht so fotografisch geschult waren. Also habe ich dafür gesprochen, ja, doch irgendwie, dass wir uns dem hingeben oder dem Gedanken hingeben, wie würden wir denn jetzt fotografieren, wenn wir für die fotografieren, die gar nicht so sehr Fotografie interessiert sind. So, wenn wir die vielleicht sogar suchen, wenn wir die vielleicht sogar einladen. Diese berühmte Dia-Show, wo eigentlich keiner Bock drauf hatte, damals in den 80er, 90er Jahren. Und dann bin ich so ein bisschen rübergeswitcht zum Außen, zu der Frage, was zeigen wir eigentlich, warum zeigen wir eigentlich nur die Fotografie, warum tun wir so manchmal, als seien wir Fotografen. Ich meine, ich propagiere ja immer diesen Satz, jeder, der ein Foto macht, ist irgendwie Fotograf. Aber die Außenwirkung ist ja eine andere. Ne? Die Außenwirkung ist ja, der ist Fotograf, Punkt, oder die ist Fotografin. Und ich finde, da können wir ruhig offener werden. Ich finde, da können wir ruhig uns ein bisschen befreien und auch von der Klicksuche befreien. Ich habe davon erzählt, wer früher so meine Follower waren im analogen Leben, da hatte ich, was habe ich gesagt, 13 Klicks und 3 Kommentare im Monat, wenn so ein Bild in meinem Zimmer an der Wand hing. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie wir mit vielleicht auch weniger Followern mehr erreichen können, wenn wir spürbarer sind, wenn wir ein bisschen mehr zeigen von uns, was vielleicht auch gar nicht so attraktiv ist. Also vielleicht einen letzten Kommentar noch. Ich hatte einen jungen Kollegen, schon ein Jahr her jetzt, der kam morgens zur Arbeit und hat von jetzt auf gleich mir eine Salve an Gedanken hingelegt, dass ich völlig erstaunt war, weil der sich null für Fotografie interessiert. Und der hat so schon häufiger vorher so mein Instagram so durchgescrollt. Und jetzt ist ja nicht so, dass ich explizit für Instagram fotografiere. Also da gibt es ja auch wieder gewisse Herangehensweisen. Wenn du für diese kleinen Formate fotografierst, musst du eigentlich zusehen, wenn du viele Follower bekommen möchtest, dass das Bild in der Übersicht eine sehr starke Wirkung hat. Das ist auch einer der Gründe, warum man die Vorschau jetzt anpassen kann. Es liegt auch an dem neuen Format bei Instagram, aber auch, weil man so die Vorschau griffiger machen kann. So, das heißt, du musst eigentlich schon dafür fotografieren, bei Instagram posten zu dürfen. Und weil ich ja noch aus analogen Zeiten komme und die Fotografie auch ausgedruckt total liebe und schätze, habe ich das gar nicht so drin, sondern ich fotografiere eigentlich, also wahrscheinlich habe ich eher noch das im Kopf, wie muss ich jetzt fotografieren, damit es auf DIN A4 Plus und größer besser aussieht, gut aussieht. So. Und der hatte eben das gemacht, der hat sich dann quasi in meine Welt geholt, indem er ein Foto angetickt hat, den Text dazu gelesen hat und dann das nächste. Der also nicht nur die Vorschau runtergescrollt hat und ich meine, sei ganz ehrlich, guck dir 12 Vorschaubilder auf so einem kleinen Handy an, die alle schwarz-weiß sind. Das wirkt nicht so sehr. Wenn du draufklickst und guckst dir das Foto einzeln an und liest mal, was da passiert ist und nimmst vielleicht die Musik wahr, die drunter liegt, wenn jemand Musik dazugelegt hat, das ist manchmal ganz schön magisch. Aber die Zeit musst du dir nehmen. Ne? Auf dem Tablet und auf dem MacBook ist Instagram oder irgendein Notebook. Ist Instagram übrigens voller Gamechanger. Also nicht Instagram ist der Gamechanger, sondern das größere Modul, das größere Device. Boah, du hörst, ich muss Schluss machen, ich breche gerade zusammen. Weil du dann dem noch näher kommst. Und wenn du dann die Fotos einzeln aufmachst und die Texte dazu durchliest, dann nimmst du mal die Tiefe wahr, die in vielen Accounts da ist. Dieser junge Mann kam zur Arbeit und den ganzen Tag über kam er immer wieder mit Kommentaren zu einzelnen Momenten. Und ich habe erstmal wahrgenommen, für mich auch mal wieder, wie intensiv ich mit jedem einzelnen Foto verbunden bin, weil auch für mich sieht die Vorschau so durchgescrollt, irgendwie so, ja, Lulu, irgendwie, also, meine Fotos ist okay, aber so, dann haben wir vielleicht noch im Kopf, ich habe nur so und so viele Follower und dann machen wir eine harte Unterbewertung, ne? Und dann guckt jemand mal drauf, der ein bisschen Zeit hatte, das kann genauso ein Fotografie-Interessierter machen, der Effekt ist genauso intensiv. Einfach mal ein fotografisches Portfolio nehmen und Foto für Foto für Foto anschauen. Vielleicht mit Texten lesen und so. Dann lernst du so eine Fotografin oder so einen Fotografen das anders kennen. So, ja. Genug der Impulse, totales Durcheinander. Ich hoffe, du konntest dir was rausnehmen. Nimm es als Gespräch mit einem Café und ich hätte mich gefreut, dich im Dialog da gehabt zu haben, aber kannst dich ja melden, wenn du irgendwelche Gedanken hast und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn ich hier wieder mit dem Michael sitze, auf so bald wie möglich. Ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.
Für Jahr mehr als 2000 Mal im Einsatz auf Nord- und Ostsee bei jedem Wetter. Dank Ihrer Spende. www.seenotretter.de